Sie hören den Kurier.
Ich möchte das einmal entschieden zurückweisen, dass es hier um Angriffe oder Attacken auf die Justiz geht, wie es im Vorbericht auch dargestellt worden ist. Es geht darum, dass es einen Rechtsstaat gibt in Österreich, dass es hier Verfahrensrechte gibt, die zu wahren sind, dass es eine Unschuldsvermutung gibt. Und wir sehen hier mittlerweile eine lange Liste an Verfehlungen und die muss man auch ansprechen.
Es herrscht Beef zwischen der ÖVP und der Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft, kurz WKStA. Das war aus dem ZIP2-Interview mit ÖVP-Ministerin Caroline Edtstadler gestern im ORF deutlich herauszuhören. Grund dafür ist nicht nur die laut ÖVP unverhältnismäßige Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel in der Casino-Causa, sondern laut Edtstadler eine lange Liste an Verfehlungen. Die Ministerin und ehemalige Richterin nannte etwa auch eine rechtswidrige Hausdurchsuchung im BVT. Dass die ÖVP aber gerade jetzt, in diesem Augenblick, Kritik übt, indem sie selbst ins Blickfeld der Korruptionsjäger gerät, das wirft ein ungünstiges Licht auf die Regierungspartei. Aber ist die Kritik der ÖVP richtig, legitim? Darf die Politik die Justiz kritisieren? Und ganz allgemein, was braucht es eigentlich in Österreich für die Bewilligung einer Hausdurchsuchung? Darüber spreche ich gleich mit dem Rechtsexperten Manfred Eineter. Ihr kennt ihn bestimmt. Er war unter anderem Anwalt von Karl-Heinz Grasser. Ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Es ist Mittwoch, der 17. Februar 2021. Heute mit mir, Caroline Ferstl. Zuerst aber die gute Nachricht des Tages. Weltweit ist die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in der vergangenen Woche um 16% zurückgegangen. Aber nicht nur die, auch die Zahl der gemeldeten Todesfälle. Und zwar um 10% binnen einer Woche. Das liegt der WHO zufolge aber nicht an der steigenden Zahl an geimpften Personen, sondern vielmehr am Sommer, den die Südseite der Erde gerade genießt, und auch an den allgemeinen Hygienevorschriften. In Österreich hingegen ist die Zahl der Neuinfektionen heute im Vergleich zu den letzten Tagen wieder gestiegen, nämlich auf 1735. Gute Nachrichten gab es heute auch für Sigi Maurer in der Bierwirt-Causa. Die Klage wurde fallen gelassen. Damit hatte wohl keiner mehr gerechnet nach dieser zweijährigen Justiz-Odyssee. Noch überraschend war allerdings die Tatsache, dass der Zeuge Willi heute wirklich vor Gericht aufgetaucht ist. Okay, kurz nochmal zur Erinnerung, falls ihr auch nicht mehr ganz genau wisst, was da eigentlich passiert ist. Die grüne Clubobfrau Sigi Maurer hatte auf Facebook eine beleidigende Nachricht bekommen und diese veröffentlicht und damit auch die Identität des vermeintlichen Verfassers. Dieser verklagte Maurer daraufhin und gab an, er habe nichts mit der Nachricht zu tun gehabt, sondern sein Kunde Willi hätte diese verfasst. Maurer wurde in einem ersten Verfahren sogar schuldig gesprochen und zu 7.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Das Oberlandesgericht hat das Urteil aber später wieder aufgehoben. Der besagte Willi war ewig nicht auffindbar gewesen, bis heute. Er gab an, die Nachricht nicht geschickt zu haben und überhaupt trinke er gar kein Bier. Gut, daraufhin ließ der Bierwirt heute, der selber nicht zum Prozess gekommen war, die Privatanklage fallen. Er muss jetzt für die gesamten Prozesskosten aufkommen. Sigi Maurer wurde also, formal noch nicht rechtskräftig, freigesprochen. Und wir bleiben heute auch gleich beim Thema Justiz. Die ÖVP kritisiert aktuell die WKStA öffentlich. Nicht erst wegen der Casino-Causa und Blümels Hausdurchsuchung, sondern bereits seit den Ermittlungen und teilweise rechtswidrigen Hausdurchsuchungen im BVT. Die WKStA ihrerseits beklagt die politische Einvernahme. Das zeigte sich unlängst im Rücktritt einer Staatsanwältin im IBZU-Ausschuss, Christine Jelek. Sie warf jetzt nach 13 Jahren das Handtuch und ließ wissen, dass man unter diesem Druck nicht arbeiten könne. Und Jelek appellierte auch an die Abgeordneten im Ausschuss, die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft von ihrem politischen Korsett zu befreien. Ist die Kritik der Politik an der Justiz demnach gerechtfertigt? Darf bzw. soll die Politik die Justiz sogar kritisieren? Und wie steht es eigentlich ganz allgemein um Hausdurchsuchungen in Österreich? Wann ist eine Hausdurchsuchung verhältnismäßig? Schließlich wurden, das hat meine Kollegin Raffaella Lindorfer herausgefunden, allein im Jahr 2020 5.122 Hausdurchsuchungen in Österreich bewilligt. Darunter fallen natürlich auch kleine Delikte wie Drogen- oder Waffenbesitz. Dennoch ergibt es im Schnitt 14 Hausdurchsuchungen am Tag. Nur 44 Anträge zu Hausdurchsuchungen wurden im Vorjahr von Staatsanwaltschaften abgelehnt. Ich habe dazu jetzt den Rechtsanwalt Manfred Eineter am Telefon und bin gespannt auf seine Sicht der Dinge. Grüß Gott, Herr Eineter. Zum Thema Hausdurchsuchungen. Im Moment ist ja ganz groß in den Medien die Hausdurchsuchung von Finanzminister Gernot Blümel. Die ÖVP hat die kritisiert die. Mir geht's heute um Hausdurchsuchungen generell in Österreich. Was mich da mal gleich am Anfang interessieren würde, wäre, welcher bestimmte Strafrahmen oder welche Kriterien braucht es denn, damit eine Hausdurchsuchung in Österreich bewilligt wird?
Ja, nach 119 StPO genügt ein einfacher Tatverdacht. Mhm. Und es muss also zu erwarten sein, dass gewisse Gegenstände dort an dieser Örtlichkeit aufgefunden werden können. Mhm. Also dort sind gar keine großen Voraussetzungen, daher gibt es auch relativ viele. Es müssen also aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen sein, dass sich an dieser Örtlichkeit Gegenstände oder Spuren befinden, Gegenstände, die sicherzustellen oder auszuwerten sind. Also es genügt ein einfacher Tatverdacht, aber diese bestimmten Tatsachen, warum dort was sein sollte, müssen schon vorliegen. Das bedarf dann einer richterlichen Bewilligung, die im Regelfall erteilt wird. Und was von uns immer wieder kritisiert wird, das ist eine sogenannte Stempelerledigung. Mhm. Das heißt, die Staatsanwaltschaft schreibt eine Anordnung und hinten dann steht Beschluss und das ist ein Vordruck und da haut der Richter seinen Stempel drauf und bewilligt diese vorgesehene Maßnahme. Mhm. Also er zerbricht sich offenbar nicht selber den Kopf, er wird sich schon anschauen, nehme ich einmal an. Aber man würde erwarten, eine richterliche Bewilligung heißt, dass er sich den Akt anschaut, genau, dass er und dann einen eigenen Beschluss mit eigenen Worten fasst, wo nachvollziehbar hervorgeht, warum diese doch einen schwerwiegenden Eingriff in Grund- und Freiheitsrechte darstellende Maßnahme notwendig und auch verhältnismäßig ist. Und das wird ja auch immer wieder die Verhältnismäßigkeit.
Natürlich. Anscheinend dürfte das ja ziemlich durchgehend der Fall sein, dass diese Hausdurchsuchungen auch bewilligt werden. Allein im Jahr 2020 wurden 5.122 Hausdurchsuchungen bewilligt, nur 44 Anträge wurden abgelehnt. Das wären pro Tag 14 Hausdurchsuchungen in Österreich.
Ja, man ist in Österreich mit der Hausdurchsuchung relativ schnell bei der Hand. Ich kann da zum Beispiel berichten aus der Vertretung eines vormaligen Finanzministers. Da hat eine Hausdurchsuchung stattgefunden unter großer Medienöffentlichkeit. Das wurde dann nachträglich als rechtswidrig befunden, aufgrund eines Einspruches, den wir gemacht haben. Drei Jahre, also der Zeitpunkt, nun einmal vorstellen, ja, drei Jahre nachdem das Verfahren begonnen hat, hat man es für richtig befunden, eine Hausdurchsuchung zu machen. Jeder hat den Kopf geschüttelt und gesagt, bitte, was wollen wir jetzt drei Jahre später finden? Wenn der was zu verbergen hat, dann hat er es längst verräumt und vernichtet. Also es gibt auf diesem Gebiet wirklich nichts, was es nicht gibt. Ja. Und man muss sich schon fragen, ob diese Fülle von Hausdurchsuchungen gerechtfertigt ist.
Ja. Können Sie das international vergleichen? Geht das?
Da ist immer schwer. Also wie das international ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann es nur für Österreich sagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das international auch so häufig angewendet wird, diese Maßnahme.
Ja. Sie haben es schon vorher kurz angesprochen in Ihrer Antwort. Wenn man gegen eine Hausdurchsuchung Beschwerde einlegen möchte, dann geht das erst immer im Nachhinein.
Genau. Wobei wahrscheinlich die Erfolgsaussichten einer derartigen Maßnahme relativ gering sind, weil eben die Schranken für eine derartige Hausdurchsuchung ebenfalls sehr gering sind. Also wenn die Staatsanwaltschaft halbwegs darlegen kann, warum sie glaubt, dass an diesem Ort irgendwas zu finden ist, dann wird das im Regelfall bewilligt. Es ist ja, jetzt sage ich mal, zwar ein schwerwiegender Eingriff, eine Hausdurchsuchung, das ist nicht lustig, keiner will, dass man bei ihm zu Hause herumschnüffelt und in die Wäsche geht und überall hin, was ist passiert. Aber trotzdem heißt das noch lange nicht, dass hier ein dringender Tatverdacht, wie es zum Beispiel bei der Telefonüberwachung erforderlich ist, vorliegen muss, gegeben sein muss. Okay. Also es genügt ein einfacher Verdacht und die Annahme aufgrund bestimmter Tatsachen, dass man dort was finden könnte. Ob das jetzt im vorliegenden Fall tatsächlich gegeben ist, kann man zumindest in Zweifel ziehen, denn soweit ich informiert bin, war ja diese Hausdurchsuchung aufgrund schon Auswertung von Daten, da wurden ja Daten ausgewertet und aufgrund dieser Kommunikation per SMS oder WhatsApp oder was immer das war, hat man dann gesagt, naja, jetzt müssen wir schauen, ob nicht der Finanzminister noch auf seinem Privathandy irgendwelche weiteren Kommunikationen geführt hat, die wir gerne sehen würden. Und das Problem ist halt auch, dass das ufer- und schrankenlos passiert. Das heißt, es werden alle Daten angeschaut. Das können Sie sich vorstellen, wenn man Ihr privates Handy durchforstet, was man da alles findet, Dinge, die vielleicht unangenehm sind. Aber da gibt es keine Schranken. Und das ist sicher ein Problem, das wird man sich vielleicht überlegen müssen, ob man nicht, wie bei uns Rechtsanwälten, wenn da eine Hausdurchsuchung stattfindet, dann ist einmal alles zu versiegeln. Und dann schaut sich ein Richter an, ob was überhaupt verwertbar ist, mit dem Fall zu tun hat und verwertet werden kann. Das ist bei normalen Hausdurchsuchungen nicht der Fall, sondern da ist alles schrankenlos verwertbar, auch Zufallsfunde. Und das ist schon problematisch.
Ja. Generell, wäre es sinnvoll oder würden Sie es als Rechtsexperte für richtig erachten, wenn die Schwelle zur Bewilligung einer Hausdurchsuchung, wenn die höher gelegt werden würde?
Das wäre schon zu überlegen, dass man nicht von mit einem einfachen Tatverdacht einfach eine Hausdurchsuchung starten kann, sondern man könnte sich durchaus überlegen, dass zumindest ein dringender Tatverdacht und vor allem genau festgeschrieben wird, aufgrund welcher bestimmter Tatsachen man annehmen kann, dass man dort was findet. Mhm. Das kommt ja auch noch dazu. Das sind ja alles reine Erkundungsbeweise. Man hat nichts, daher schaut man einmal, ob man irgendwas findet, auf seinem Handy oder sonst was. Das ist schon problematisch.
Ja. Nochmal konkret jetzt zurück zur Casino-Causa rund um Finanzminister Blümel. Hätte es Ihrer Meinung nach da ein gelinderes Mittel gegeben als eine Hausdurchsuchung?
Naja, na sicher, man hätte ganz einfach den Menschen, um den es geht, fragen können. Man braucht ihn nur vorladen, als Beschuldigten ist er geführt, wusste er zwar nicht, das ist zufällig aufgetaucht, weil bevor er noch Kenntnis hatte, ist meines Wissens der Antrags- und Verfügungsbogen, wo ersichtlich war, dass er Beschuldigter ist, im U-Ausschuss gelandet. Das müssen wir auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Sie wissen gar nichts davon, da war mir fast ganz Österreich, weil das im U-Ausschuss, wo ja alles hinausgeht, was dort passiert, offenkundig wird, dass er überhaupt Beschuldigter ist. Also man hätte ihn vielleicht einmal vorladen können, man hätte ihn verständigen können, dass gegen ihn ein Verfahren läuft. Okay, jetzt kann man sagen, dann wäre er gewarnt gewesen und daher, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, und eben die Hausdurchsuchung nicht zu gefährden, hat man ihn nicht verständigt. Das ist irgendwo nachvollziehbar und bis zu einem gewissen Grad einsichtig. Aber soweit für mich ersichtlich sind die bestimmten konkreten Tatsachen, aufgrund derer man glaubt, dass man was findet bei ihm zu Hause, Haupt- und Nebenwohnsitz, nicht ersichtlich, ist nicht nachvollziehbar.
Ja.
Also es ist schon problematisch.
Also ist Ihrer Meinung nach die Kritik von Seiten der Politik an der Justiz durchaus nachvollziehbar?
Ist durchaus nachvollziehbar, weil das ja ein absoluter Wahnsinnsfall ist, dass gegen einen amtierenden Minister, ohne dass man wirklich was in der Hand hat, mit derart scharfen Maßnahmen vorgegangen wird.
Generell, wie sehen Sie das? Wie sehr darf die Politik die Justiz kritisieren?
Das muss wohl zulässig sein. Ich habe ja noch der Grasser Verurteilung ziemlich scharfe Kritik geübt an der Justiz. Also das muss die Justiz schon aushalten. Da sind wir als Anwälte verpflichtet, dass wir im Interesse unserer Klienten auch durchaus sachliche Kritik üben. Und das ist auch generell durchaus zulässig. Die Justiz ist keinesfalls sakrosankt und das gilt auch für die berühmte Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, wo ja immer wieder gewisse Missstände auftreten, wie ich aus eigenen vielen Vertretungen weiß. Die Verfahren dauern endlos. Wenn ich erinnere, das GRK-Verfahren hat 13 Jahre gedauert, dann wurde es eingestellt. Da waren also jetzt 20 Leute, 13 Jahre, muss man sich vorstellen, als Beschuldigte in einem Strafverfahren und dann ist nichts herausgekommen. Das berühmte Weilein-Verfahren ist schon einige Zeit her, hat 12 Jahre gedauert, dann wurden alle freigesprochen. Das Verfahren gegen meinen Mandanten Grasser hat im Vorverfahren, also im Ermittlungsverfahren, 7,5 Jahre gedauert. Das ist eigentlich alles unzumutbar.
Ja. Jetzt kam auch die Forderung erstmals auch von der ÖVP nach einem Bundesstaatsanwalt. Was halten Sie davon?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Debatte führen wir ja seit, glaube ich, 20 Jahren. Ich habe überhaupt nichts gegen einen Bundesstaatsanwalt oder Generalstaatsanwalt oder wie immer man den dann nennt. Aber das Problem ist nur, und darum war ich eher skeptisch, ob hier wirklich man einen Fortschritt erzielt, wenn man eine solche Person an die Spitze, an die Weisungsspitze der Staatsanwaltschaften stellt. Der muss ja wiederum, oder die, dem Parlament letztlich verantwortlich sein. Also, ob es jetzt der Minister ist oder ein Bundesgeneralanwalt, ich weiß nicht, ob da ein großer Fortschritt darin zu sehen ist. Aber ich sage ganz ehrlich, es ist mir und auch den meisten Kollegen eigentlich egal. Wichtig ist, dass es funktioniert, dass die Weisungsspitze funktioniert und von dem Weisungsrecht auch tatsächlich Gebrauch macht. Das passiert ja nicht. In Wirklichkeit gibt es ja von ganz oben keine Weisungen. Mhm. Es gibt ganz wenige Weisungen, die dann auch im Parlament berichtet werden. Die sind meistens nachvollziehbar, aber da wird ja von Seiten der Ermittlungs- und vor allem Anklagebehörden maßlos übertrieben. Also so quasi, ja, der bloße Anschein und das könnte ja der Minister irgendwo hingreifen und irgendeine Weisung erteilen, die vielleicht nicht in Ordnung ist, ist, glaube ich, unbegründet. Es traut sich kein Minister mehr, irgendeine Weisung zu geben. Mir ist aus den letzten Jahren kein einziger Fall bekannt. Was sicherlich gestärkt gehört, und wie gesagt, es ist, glaube ich, egal, ob das der Bundesstaatsanwalt oder der Minister ist, was sicherlich ein Fortschritt wäre, was verstärkt werden sollte, ist die Fachaufsicht. Man muss schon schauen, was die Staatsanwaltschaften so machen und muss sich das genau anschauen. Dazu gehört natürlich, dass berichtet wird. Also diese Kritik seitens der Staatsanwaltschaften kann ich nicht ganz nachvollziehen. Sie stöhnen ja ständig darunter, dass zu viel Berichtspflichten herrschen. Ja, auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie lang die Verfahren dauern und was dann oft herauskommt, dann ist das ja mehr als gerechtfertigt, wenn eine entsprechende Fachaufsicht vorhanden ist. Beispiel, einen anderen Fall habe ich, der läuft da, glaube ich, seit 6 Jahren. Ja. Da geht es um einen Gutschein in Höhe von 2.300 €, den ein Werkmeister, da geht es um ein Baukartell, ein angebliches, genommen haben soll, dafür, dass er irgendwo die Augen zudrückt. 2.350 €. Ja, da fehlt ja jede Verhältnismäßigkeit. Das könnte man ja längst erledigen, indem man das Verfahren entweder einstellt, weil es eben nicht erweislich ist, oder ein Diversionsangebot macht oder sonst irgendwie. Also, da passieren schon ganz seltsame Dinge.
Herr Einetter, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Gerne.
Kritik von allen Seiten ist also völlig legitim und sollte auch so sein, so der Rechtsexperte. Auf das Hickhack zwischen Justiz und Politik werden wir also auch weiterhin nicht verzichten müssen. Apropos Verzichten, heute beginnt die Fastenzeit. Der Fasching ist endlich vorüber. So wild wie sonst war er ja heuer eigentlich eh nicht. Ich sag danke Corona, denn wenigstens einen Vorteil hatte dieser ganze Lockdown ja doch. Habt ihr euch vorgenommen zu fasten? Oder seht ihr es wie Twitter-Userin Cinderella? Sie schreibt, Aschermittwoch, Fastenzeit, mache ich dieses Jahr nicht mit. Seit Corona verzichte ich genug. Ich habe zumindest heute mal keine Schokolade gegessen. Mal schauen, wie lange ich das noch durchhalte. Zumindest musikalisch gibt es jetzt noch die tägliche Dosis Schoko, und zwar mit der britischen Indie-Rock-Band The 1975 und ihrem Song Chocolate. Vielen Dank, dass ihr heute auch wieder reingehört habt. Ton und Schnitt kamen von Dominik Kanzian. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mitgearbeitet hat heute auch Sarah Weisgram. Wenn euch gefällt, was ihr gehört habt, dann abonniert den Podcast doch auch, zum Beispiel auf Apple Podcast, Fio oder Spotify. Und hinterlasst uns gerne auch ein paar Sternchen. Mein Name ist Caroline Ferstl und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.